Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Wer sich über längere Zeit übermäßig niedergeschlagen oder ängstlich fühlt, der kann sich professionelle Hilfe holen. Und in den meisten Fällen sucht man die bei einem Psychotherapeuten oder Psychiater. Allerdings fällt dieser Weg vielen Menschen schwer. Zum einen und zum anderen warten die, die sich dann für so einen Schritt entschieden haben, oft monatelang auf einen Termin. Ein Ausweg bieten Computerprogramme, Apps oder Chatbots zum Beispiel, die mit ihren Nutzern kleine Gespräche führen können und die ihnen dann auch Verhaltenstipps geben. Erste Studien zeigen, das funktioniert und kann tatsächlich helfen. Und wie und welche neuen Fragen sich für Nutzer und Mediziner daraus ergeben, das hat Piotr Heller recherchiert, der vorher selbst nochmal mit einer Therapie-App Rücksprache gehalten hat.
Seit einigen Tagen habe ich einen elektronischen Begleiter auf meinem Smartphone. Er ist freundlich, aber auch ein bisschen unheimlich. Doch dazu später mehr. Zunächst möchte ich ihn vorstellen. Er heißt Wobot und chattet täglich auf Englisch mit mir.
Was machst du gerade?
Ich bin auf der Arbeit.
Wie geht es dir?
Fragt Wobot als nächstes. Ich antworte, dass ich aufgeregt sei. Schließlich muss ich ja diesen Radiobeitrag schreiben. Wobot legt los.
Ich muss dich was Wichtiges fragen. Kann es sein, dass dir die Aufregung in irgendeiner Weise hilft?
Es beginnt eine Art Gespräch. Wobot möchte, dass ich meine Gefühle klar ausdrücke, gibt mir Tipps, mit ihnen umzugehen. Das System wurde von Experten für kognitive Verhaltenstherapie erdacht. Es ist derzeit eine von vielen Apps, die Menschen psychologische Unterstützung versprechen. Und bald könnten derartige Systeme Einzug in die medizinische Praxis halten. Das liegt nicht zuletzt an einem geplanten Gesetz zur Digitalisierung im Gesundheitswesen.
Dieser Gesetzentwurf sieht ja vor, dass Gesundheits-Apps verschreibbar werden durch Ärzte, dass sie sozusagen aufgenommen werden in unser Medizinsystem. Und so etwas wird eine stark beschleunigende Wirkung haben, gerade auch im Bereich der psychischen Gesundheit. Die werden nämlich als ein, ich sag mal, Paradebeispiel in diesem Gesetzentwurf erwähnt.
Erklärt die Medizinethikerin Alena Büchs von der Technischen Universität München. Die Apps sind heute noch eher außerhalb der klinischen Praxis aktiv. Therapieroboter, wie die Kuschelrobbe Paro für Demenzkranke oder der jungenhafte Milo für Kinder mit Autismus, werden hingegen bereits für Therapien genutzt. Eine Studie mit 70 Probanden hat gezeigt, Wobot kann Aufregung oder Symptome von Depressionen lindern. Eine Studie mit 75 Personen hat für die Therapie-App Tess ähnliche Ergebnisse geliefert. Vor allem wirken die Maschinen niedrigschwellig.
Es gibt erste Studien, die zeigen, dass Menschen offensichtlich bestimmte Dinge ehrlicher mit elektronischem Gegenüber besprechen, in Anführungszeichen. Weil ein Algorithmus nicht urteilt oder verurteilt. Das ist ein Potenzial. Man kann gegebenenfalls Menschen erreichen, die vielleicht gar nicht den Weg in eine therapeutische Beziehung andernfalls finden würden.
Die ganzen virtuellen Assistenten wie Alexa und Siri und Cortana dürften in den letzten Jahren dazu beigetragen haben, dass es normal geworden ist, auf Geräte einzureden. Alena Büchs hat die Therapiemaschinen mit ihren Kolleginnen und Kollegen in einer Studie untersucht. Dabei hat sie nicht nur deren Vorteile systematisch offengelegt, sondern auch die ethischen und technischen Bedenken. Eine der ethischen Herausforderungen ergibt sich direkt aus der Niedrigschwelligkeit.
Es gibt die Kehrseite davon. Also es gibt auch schon erste Hinweise darauf, dass Menschen zu diesem System echte emotionale und zum Teil sogar Abhängigkeitsbeziehungen entwickeln können.
Das ist der Knackpunkt, der den eigentlich sympathischen Wobot ein wenig unheimlich macht. Und es ist der Grund, warum viele beim Gedanken an Therapiemaschinen ein Unbehagen verspüren.
Wie soll denn der Therapeut, die Therapeutin als Person, die ist ja Teil des therapeutischen Geschehens über Empathie und Übertragung und so weiter und so fort, wie soll das jemals ersetzt werden können? Und das ist tatsächlich auch eine der größten Herausforderungen, dass man ganz klar auseinanderdividieren muss, welche Elemente dürfen und können denn ersetzt werden und welche nicht.
Diese Frage existiert schon seit den 1960ern. Damals entwickelte der Computerpionier Josef Weizenbaum das erste rudimentäre Chatprogramm, Elisa. Weizenbaum programmierte sie so, dass sie einen Therapeuten imitierte. Jedoch nicht, um einen künstlichen Therapeuten zu erschaffen. Nein, Weizenbaum nutzte diesen Kniff lediglich, damit der Nutzer dem simplen Programm banale Fragen durchgehen lässt. Therapeuten fragen eben viel. Weizenbaum war überrascht darüber, wie viel Persönliches die Nutzer Elisa anvertrauten. Entsetzt war er über die Idee mancher Psychologen, die empathiefreie Elisa für Therapiezwecke einzusetzen. Aber das war vor über 50 Jahren. Heutige Therapie-Apps können viel mehr, womit neue ethische Herausforderungen einhergehen.
Wer darf eigentlich die Daten, die gesammelt werden von diesen verschiedenen Systemen, in welcher Art und Weise nutzen? Man muss natürlich die Frage stellen, wie steht es um die Patientenautonomie? Wird jeweils dazu eingewilligt? Wie gehen wir damit um, wenn das Menschen sind, die nicht einwilligen können, also Patienten mit Demenzerkrankungen?
Es sind auch Fragen zur Ausbildung von Ärzten. Wie sollen sie damit umgehen, dass ihre Patienten außerhalb der klinischen Praxis solche Systeme nutzen? Und es ergeben sich auch spezifische Fragen der psychischen Gesundheit.
Können solche Systeme gebunden sein durch die gleichen ethischen Auflagen wie menschliche Therapeuten? Sie haben heutzutage die Verpflichtung, zu warnen oder dafür zu sorgen, dass bestimmte Patienten in eine Behandlung kommen. Wenn sie etwa Suizidalität diagnostizieren oder Bedrohung für andere. Wie kann so etwas funktionieren bei Systemen, die so etwas zwar diagnostizieren können, denn das geht schon, aber die eben in keiner Weise so eine Art Warnprotokoll oder Überweisungsprotokoll, wenn Sie so wollen, haben.
Ein für die künstliche Intelligenz typisches Problem ergibt sich, wenn wir uns eine Zukunft vorstellen, in der die Maschinen anhand der Daten von menschlichen Ärzten lernen. Was haben die diagnostiziert? Wie haben sie Therapien ausgewählt? In dieser Zukunft könnten die Systeme ungewollt etwas Falsches lernen. Die Folge wären maschinelle Vorurteile, sogenannte Biases.
Ein Problem wird es dann, wenn ein Algorithmus sozusagen lernt, ich sag's jetzt mal ganz platt, bei jedem, der eine Suchterkrankung hat, muss ich X machen. Und das nicht, wie das hoffentlich im therapeutischen Gespräch jeweils eine ganz individuelle Entscheidung ist, sondern etwas ist, was aufgrund eines sozusagen mit einprogrammierten Bias entsteht, aufgrund der in dieser Hinsicht verzerrten Trainingsdaten.
Alena Büchs empfiehlt, sich heute schon mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Doch wie könnte eine Antwort aussehen?
Ich stelle mir ein integriertes Modell vor, wo wir im Rahmen einer ganz etablierten Therapeutin-Therapeuten-Patienten-Beziehung diese Systeme unterstützend nutzen. Also wo die verschrieben werden für zum mit nach Hause nehmen, das kannst du machen und melde dich beim nächsten Mal, wie du damit zurechtgekommen bist.
Der entscheidende Punkt ist, dass der echte Therapeut mit seiner Empathie und Menschlichkeit Teil der Behandlung bleibt. Das Entsetzen des Chatbot-Erfinders Weizenbaum könnte man beim Gedanken an vollautomatische Therapeuten heute noch nachempfinden. Die technologischen Fortschritte der Maschinen ändern daran kaum etwas. Denn maschinelles Lernen oder automatisch aus Gesprächen angelegte Persönlichkeitsprofile, das hat Weizenbaum schon 1966 als mögliche Verbesserungen für Elisa vorgesehen. Eine Maschine, die einen Therapeuten ersetzt, war für ihn dennoch undenkbar.